Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder unter euch sein zu dürfen, oder wir, besser gesagt. Meine Frau ist ja auch dabei. Ja, ich habe uns ein Thema mitgebracht. Matthias hat das schon angedeutet. Zur Ruhe kommen. Darum soll es gehen. Das Gegenteil von Ruhe ist ja Unruhe. Und ich glaube, wenn wir jeder von uns jetzt aufgefordert würde, Ruhe zu beschreiben in unserem Leben oder die Unruhe, ich glaube, dann sind wir schneller dran, dass wir die Unruhe besser vielleicht in Worte fassen können, was uns da im Alltag so begegnet. Im Jahre 2012 stand im Fokus auf der Titelseite Burnout, Depression, Alarmsignalen der Seele. Ist schon über 12 Jahre her, wie diese Illustrierte darüber schrieb, in einer ganzen Ausgabe. Und die WHO kam da auch zu Wort, man kann darüber denken, was man will. Aber damals, 2012, schrieb sie schon, im Jahre 2020 wird die Depression wohl weltweit oder Burnout den zweiten Rang unter allen seelischen Krankheiten einnehmen. Das ist schon eine krasse Aussage. Und wenn wir uns heute mal unser Umfeld anschauen, dann sehen wir, dass die Menschen von immer mehr Unruhe getrieben sind. Und es ist ja so, dass das nicht nur in der Welt ist, bei den Menschen, die Gott nicht kennen, sondern auch in den Gemeinden unter Gläubigen. Ist es so, auch heute Morgen kriege ich noch eine Sprachnachricht von einem Bruder, der ist wieder zurück nach Hannover. Und ja, wie soll das alles weitergehen? Wie soll ich das alles nur schaffen? Und er zählte dann verschiedene Dinge auf, was alles auf ihn einstürmt. Die Ruhe, wie wichtig diese geistliche Ruhe ist, diese innere Ruhe, diese Gemeinschaft mit Jesus. Und Martin Pepper ist ja für den Musiker, für die sich mit Musik beschäftigen und Lobpreis, eine bekannte Größe. Und er schrieb ein Lied, das finde ich wunderschön, was auch den Predigttext, denke ich mal, so gut einleitet. Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir her. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir her. Friede mit dir, Friede mit dir. Und die zweite Strophe, Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann. In Harmonie und tief versöhnt zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind, denn du hast mehr für mich als Illusion. Dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. Also ich finde, das hat er so in so einfache, verständliche Worte gekleidet. Und ich habe uns einen Predigttext mitgebracht aus 1. Könige 19, wo der große Prophet Elia, der gerade auf dem Berg Karmel die ganze Gemeinde Israel versammelt hat, damals regierte der König Ahab, die Königin Isabel, die so gottlos waren, die ganz Israel von Gott weggeführt haben, von Gott weggebracht haben. Und Elia hat ja das Urteil im Namen Gottes am Horeb vollzogen, nicht am Horeb, sondern in Jezreel auf dem Berg Karmel und hat die ganzen Baalspriester umgebracht im Auftrag Gottes. Und danach, nachdem er so für Gott geeifert hat, die Gemeinde wieder gereinigt hat, dann kommt er selber in einer so großen inneren Unruhe, dass er flieht. In Todesängsten, dieser große Prophet. Ich lese die Verse, also Kapitel 19, 1. Könige 19, die Verse 1 bis 16. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zu ihm zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, das ist der Sinai. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und wenn wir im Alten Testament lesen, das Wort des Herrn kam zu ihm, können wir immer von eins zu eins übersetzen. Und Jesus kam zu ihm. Jesus, er ist das Wort, das lebendige Wort. Und wir könnten sagen, und siehe, Jesus kam zu ihm und fragte, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats, von Abel Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Soweit dieser Predigttext. Wenn wir das lesen, dann denken wir an diesen großen Propheten Elia, der nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, der eines Tages mit feurige Rosse und Wagen in den Himmel aufgefahren ist. Einer der größten Propheten, einer der größten Gottesmänner, die uns in der Heiligen Schrift beschrieben werden. Und selbst dieser Mann, dieser gottesfürchtige Mann, der mit dem Herrn lebte, Tag und Nacht, kommt in eine Situation, dass es so weit geht, dass er sagt, ich will nicht mehr. Er ist lebensmüde. Er sagt das sogar, Gott, es ist genug, nimm mein Leben, ich will nicht mehr. Ich habe geeifert für Gott, das kennen wir auch, wenn wir im Dienst stehen, wir wollen unser Bestes geben und eines Tages, dann wird uns alles zu viel. Dann wächst es uns über den Kopf. Wir verlieren die Ruhe, die innere Ruhe. Und da müssen wir uns die Frage stellen, nehmen wir dann selbst alles in der Hand oder überlassen wir es in unserer Unruhe dem Herrn, dass er uns wieder auf Spur bringt. Er ist ausgebrannt, ausgelaucht, Burnout, würden wir heute sagen, oder eine Depression. Wie geht es weiter? Elia hat nur noch sich im Blick. Er hat Gefühle wie du und ich. Er fürchtet um sein Leben, obwohl er ein so mutiger Mann war, der so vorangegangen ist, so klare Wege gegangen ist mit dem Herrn. Und dann kommt er auch in diese Situation. Und ich glaube, Gott mutet uns das auch zu, dass er uns auch durch diese Unruhen gehen lässt, damit wir lernen, wieder zur Ruhe zu kommen. Damit wir wieder lernen, was wirklich trägt, was wirklich wichtig ist. Und wir lesen dann in diesem Text, dass erstmal müssen wir feststellen, Elia ist ja auf der Flucht vor seinem Leben. Aber er kennt einen Gott, den er in diesem Augenblick aus den Augen verloren hat. Seine Zweifel, sein Unglaube leiten ihn. Er lässt sogar seinen Diener zurück, den er doch so sehr braucht. Gerade wenn wir in schwierige Situationen sind, dann brauchen wir jemanden, einen Freund, mit dem wir zusammen unsere Nöte und Sorgen besprechen können. Aber er lässt ihn zurück. Er geht alleine weiter. Das sollten wir nicht tun. Aber wir haben es mit einem Gott zu tun, auch heute. Jesus Christus gestern, heute und morgen derselbe und auch in Ewigkeit. Er ist derselbe. Gott geht Elia nach. Er flieht. Er rennt um sein Leben. Er hat das Ziel aus den Augen verloren. Er hat nur noch die Situation, die Unruhe, die ihn treibt, die ihn in Angst und Schrecken versetzt. Aber Gott geht ihm nach, als er erschöpft unter einem Wacholder liegt und schläft, dann plötzlich steht das Essen vor ihm gemacht, geröstetes Brot, Wasser. Wir sehen, Gott geht ihm nach. Und letztes Jahr war ja die Jahreslosung, glaube ich, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist nicht ein Gott, der mich übersieht, sondern du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich liebt. Du bist ein Gott, der mich führt. Du bist ein Gott, der mir nachgeht. Du bist ein Gott, der meine Not kennt. Und dann in diesem Vers 9, da kam das Wort des Herrn zu ihm und fragt, was machst du hier? Und dieses Wort, das ist Jesus. Er ist bei uns, alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Nun leben wir in einer so verrückten Zeit, in einer so schwierigen Zeit, dass der Zeitgeist, das ist ein böser Geist, dieser Zeitgeist, der immer mehr Druck macht. je älter wir werden, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es jedenfalls so, ich habe manchmal den Eindruck, als wenn die Zeit immer schneller geht. Also wenn man so ein Jahr wieder zurückdenkt, wo ist diese Zeit nur geblieben? Weg ist sie wieder. Aber die Zeit ist die gleiche. Der Tag hat 24 Stunden und die Sekunden sind gleich, die Minuten sind gleich und alles ist das Gleiche geblieben. Nur was aber um uns herum geschieht, wir werden mit Informationen, mit Werbung, mit Dingen zugetextet jeden Tag, dass uns Hören und Sehen vergeht. Und dass wir oft nicht mehr unterscheiden können, was ist richtig, was ist falsch, was ist die Wahrheit. Und deshalb ist das auch so wichtig am Mittwoch, dieser Vortrag von Peter Hane, die Wahrheit zählt. Wir wollen nicht belogen und betrogen werden, wir wollen die Wahrheit wissen. Aber scheinbar gibt es viele Menschen unter uns, die wollen die Wahrheit nicht wissen. Die lehnen das ab. Die wollen weiter auf dem Weg der Lüge gehen. Jedenfalls, ich lernte vor einigen Jahren einen Missionsleiter kennen von einem großen deutschen Missionswerk. Und er sagte, früher war das so, wenn, also die haben über 150 Missionare in der ganzen Welt gesandt. Und er sagte, früher war das so, wenn die Missionare ausgesandt wurden von ihren Heimatgemeinden, dann waren sie in der Regel 8 Jahre unterwegs, bevor sie das erste Mal auf Heimaturlaub kamen und dann wieder Gemeindedienste machten, Bericht erstatteten, wie geht's uns da, was machen wir. Die standen über Telefon oder sonstiges immer in Kontakt, aber dass sie dann persönlich Zeugnis gaben, um die Gemeinden zu ermutigen, um neue Geschwister für Missionen zu werben. Und er sagte, heute ist das so, wenn die Missionare gesandt werden, sie bleiben höchstens 2 Jahre auf dem Missionsfeld, dann kommen sie fast alle. Ich habe mich erschrocken. Ich habe nochmal nachgefragt. Fast alle oder fast alle ausgebrannt mit Burnout und Depression zurück. So sieht das heute aus. Warum? Weil wir in einer anderen Zeit leben. Weil man uns Dinge vorgaukelt, die wichtig sind, die so wichtig sind. Du musst dies, du musst das, du musst dies, du musst das. Nein, das Wichtigste ist, wo der Gott Israels zu Elia kommt und fragt, was machst du denn? Ja, ich bin allein übrig geblieben. Er schätzt die ganze Situation vollkommen falsch ein. Und wenn wir einsam sind, wenn wir ausgebrannt sind, wenn uns die Sachen über den Kopf wachsen, dann kommen wir uns auch so vor, als wenn wir die Einzigen sind. Dann sehen wir noch so ein paar Obergurus, denen alles scheinbar gelingt und wir kriegen das nicht gewuppt und gebacken. Was ja gar nicht stimmt. Wir haben alle unsere Sorgen. Auch das gute Bild von gestern vom Sägen, wo die Großen Mühen anfangen, da sägen wir alle zusammen dran. Ja, sollten wir dann auch zusammen dran sägen und nicht als Einzelner. Das wäre gut. Jedenfalls, Jesus geht diesen Elia nach. Er lässt ihn nicht in seiner Situation. Er versorgt ihn weiter, was sein Körper braucht, Essen und Trinken. Er verlässt ihn nicht. Selbst da in der Wüste, wo nur noch Hitze ist und Sand, wo es nichts mehr gibt, hat Gott eine Möglichkeit, uns auch da zu versorgen. Und das tut er auch. Er ist ein Gott, der uns sieht. Und dann geht er ihm ja weiter nach und Elia rennt und geht weiter. Durch diese Speise kann er dann 40 Tage und 40 Nächte gehen, bis an den Horeb. Das ist der Sinai. Und da geschieht was Interessantes. Gott ruft ihn wieder raus und fragt ihn wieder, was machst du? Elia sagt wieder die alte Litanei, ich bin alleine übrig geblieben. Ich, armer Kerl. Und Gott lädt ihn ein, komm, tritt in die Höhle. Und Elia gehorcht. Und dann geschieht Folgendes. Wir lesen, dass ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Gott sagt ihm, weil ich will vor dir hergehen. Aber der Herr war nicht in diesem Wind. Wenn ich das so lese, dann denke ich daran, wenn diese Stürme des Alltags uns überkommen, erkennen wir Gott da drin, wenn wir in diese Stürme, in diese Lebensstürme stecken? Oder erkennen wir nur noch unseren Zustand und bemitleiden uns auch selber? Ja, das ist manchmal sehr schlimm, wenn es uns alles über den Kopf wächst. Aber da in diesem Trubel, in diesem Trubel des Zeitgeistes ist Gott nicht zu finden. Er ist nicht drin. Dann kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Dann kam ein Feuer und diese ganzen Elemente, die waren Elia ja bekannt. Als Gott auf dem Sinai kam und Israel die 10 Gebote gab, da hat der ganze Berg gebebt. Da war der Wind, da war Sturm, da war Rauch, da war Feuer. Diese Elemente, die uns hier aufgezählt werden, die waren Elia bekannt. Damals war Gott in diesen Elementen drin, als Israel die 10 Gebote bekam auf dem Sinai. Aber hier ist er jetzt nicht drin. Der gleiche Berg, der Horeb, der Sinai. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Wenn wir daran denken, als Gott sich Mose offenbarte im Feuer aus dem brennenden Dornbusch. Gott aus dem Feuer. Aber Gott war hier nicht in diesem Feuer. Genau was anderes. Und dann kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, das war seiner Seele angenehm. Gott drischt nicht, er spricht eine feine, saubere, leise, ermutigende, gute Stimme. Und Elia erkennt das sofort. Da ist der Herr drin, mittendrin. In diesem sanften Sausen, er verhüllt sein Angesicht mit seinem Mantel. Und Gott stellt ihm wieder die gleiche Frage. Was machst du? Was machst du, Elia? Und Elia sagt wieder in Vers 14, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Danach, als er Gott erkannt hat wieder in diesem sanften Sausen, dann kriegt er einen neuen Auftrag. Vers 15 und 16. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus, den ganzen Weg wieder zurück. Und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram und Jehu zum den Sohn Nimschis zum König über Israel und die Elisa, dem Sohn Schafats von Abel Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Es kommt ein neuer Auftrag. Aber erst nach dieser tiefen inneren Begegnung mit Gott. Er erkannte, der Herr ist da. Er versorgt mich für mein leibliches Wohl und mein Auftrag ist noch nicht zu Ende. Und er führt uns durch diese Situation sicher und sauber hindurch. Ich möchte uns eine Stelle lesen, wo auch 2 jüdische Frauen ausgebrannt waren. Wir kennen die alle, steht bei im Lukas-Evangelium Kapitel 10, 38 und folgende, von Martha und Maria. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, da war eine Frau mit namens Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Hier können wir jetzt auch unseren eigenen Namen einsetzen. Du hast viel Sorge und viel Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Eigentlich, wenn wir diese Geschichte, das ist eine Parallelstelle zu Elia, können wir sagen, Martha eifert für Jesus, Jesus ist anwesend. Wir wollen es doch unseren Nachbarn, die wir eingeladen haben, ein paar von unseren, aus unserer Firma, ein paar, die Jesus noch gar nicht kennen und dann ein bisschen Grüntee, ein paar Snacks dabei und alles soll schön sein. Das ist doch sehr gut. Das kritisiert Jesus gar nicht. Er sagt nicht, das ist falsch, Maria, Martha. Nein. Aber du rackerst dich ab. Wichtig ist, und deshalb sagt er hier auch, Martha, Martha, du hast viel Sorgen und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das ist genau die gleiche Stelle als zu Elia. Da kam das Wort des Herrn zu Elia. Da kam Jesus zu Elia. Da kam Jesus zu Martha und Maria. Und er differenziert, er teilt, er trennt und sagt: Martha, 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 du hast viel Mühe. Du hast viel Sorge, du steckst so voller Unruhe. Du meinst das gut. Aber wenn ich rede, dann bist du gut beraten, dass du dich zu meinen Füßen hinsetzt oder kniest und mir genau zuhörst. Woher kommt unsere Ermutigung wieder? Woher kommt neue Kraft? Nur durch das Wort. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Da kam das Wort Gottes zu ihm. Da kam Jesus. Und das ist das Entscheidende. Und das ist auch die Anwendung, die ich uns heute gerne mit auf den Weg geben möchte. Wir alle gehen durch unruhige Zeiten. Die Zeiten, die werden noch unruhiger. Das ist alles erst der Anfang. Und wie kommen wir da siegreich, segensreich hindurch? Da kam das Wort des Herrn zu mir, zu dir. Er ist da. Er ist ein Gott, der mich sieht. Er ist ein Gott, der dich sieht. Er kennt unsere Gedanken. Er kennt unsere Nöte. Er kennt das, was mich zurzeit beschäftigt. Und eine so praktische Anwendung auch zu dieser Stelle in 1. Könige 19. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Und Jesus sagt das persönlich selber in Matthäus 11. Kommt, ab Vers 28, kommt her zu mir alle. Ich habe mir das mit Rot unterstrichen. Alle. Niemand ist ausgenommen. Kommt her zu mir alle. Auch du. Die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Wie super. Und dann sagt er weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden, Shalom finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last, die ist leicht. Das ist ein Vers, der sowas von, das ist schon ein Balsam für die Seele. Kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt hier, aber die Stelle, die finde ich immer wieder so passend. Ein Bruder, die waren auch 13 Jahre in der Mission, sie sind nach Deutschland gekommen, sie waren in Buratien an der chinesischen Grenze, haben dort eine Gemeinde gegründet, waren 13 Jahre in der Mission und sind jetzt auch seit einigen Jahren bei uns im Team in Osterbrück mit, als Mitarbeiter. Und er kam auch in so einer Unruhe rein, Familie mit vielen Kindern, er hat umgeschult, er muss Deutsch lernen und alles Mögliche, also es wuchs ihm alles über den Kopf. Er ist 40 Jahre und hat dann schnell hintereinander zweimal einen leichten Schlaganfall gehabt. Junger Kerl. Und sein Blutdruck war nicht wieder einzuregulieren. Er kam nicht wieder zur Ruhe, sagt, ich komme nicht wieder runter. Und dann war er bei den besten Ärzten und so weiter. Und man hat ihm hier was verschrieben und da was verschrieben. Und es schlug nichts an. Gleichzeitig las ich einen Artikel in einer christlichen Zeitung, wo ein gläubiger Mediziner aus den USA eine Studie gemacht haben, wie kommt unsere Seele zur Ruhe. Und zwar, dieser Mediziner sagt, wenn wir täglich eine halbe Stunde frische Waldluft genießen, uns im Wald hinsetzen, nicht rumrennen, hinsetzen, tief durchatmen. Er sagt, er hat das über eine Langzeitstudie gemacht, nach 20 Minuten ist der Puls und die ganzen Blutströme messbar, dass eine Ruhe einkehrt, nach 20 Minuten frische Waldluft. Ich habe meinem Bruder das damals erzählt, wo die Ärzte gesagt haben, wir sind mit unserem Latein am Ende, wir kriegen den Blutdruck nicht runter. Ich sage, geh bitte in den Wald, jeden Tag, und du kannst beten, setz dich auf die Bank und bete. Das hat er gemacht. Eine Woche. Und er kommt nach einer Woche wieder zu seinem Arzt und der misst seinen Blutdruck und alles und sagt, was nehmen Sie für Medikamente? Dann hat er gesagt, wissen Sie was, die Medikamente habe ich weggeschmissen. Ja, aber was nehmen Sie denn jetzt? Sie müssen ja irgendwas gemacht haben, dass das jetzt Ihr Blutdruck und das ist alles perfekt. Besser geht's nicht. Dann hat er ihm das erzählt. Hat der Arzt nur gesagt, ja, 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 so ist das. So einfach kann das gehen. Und das möchte ich uns auch gerne mitgeben, dass wir uns das immer wieder klar machen. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will schließen aus Jesaja 30 mit dem Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Durch Stille sein und Hoffen. Und ich frage uns jetzt auch, wie sieht meine stille Zeit aus? Wie viel Zeit verbringe ich mit dem Herrn? Mit wie viel Zeit am Tag verbringe ich mit Machen und Tun? Alles fürs Reich Gottes. Eigentlich braucht Gott uns gar nicht, aber er will, und das ist das Erste, was er von uns möchte, dass wir die Beziehungspflege mit ihm, wie Maria zu seinen Füßen saß, wo Jesus sagt, das ist das gute Teil. Als Elia auf dem Horeb war und wie das stille, sanfte Sausen, wie er das hörte, die stille Zeit, das führt uns wieder zur Ruhe. Das Wort Gottes und nichts anderes. Keine Medikamente, nichts an alledem, was uns die Welt anbietet. Und deshalb möchte ich uns nochmal das Lied nochmal zum Schluss nochmal vorbeten. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Herr, ich suche deine Ruhe fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue und tue das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir her. Shalom mit dir, Shalom mit dir. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir her. Friede mit dir, Friede mit dir. Amen. Amen.